Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Leuphana Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Ich bin Helena und gemeinsam mit Daniel versuche ich in verschiedensten Gesprächen mit Alumni der Leuphana Antworten auf diese Frage zu finden. In unserer heutigen Folge ist mir Doktorin Nina-Kathrin Wienkoop live im Studio zugeschaltet. Nina hat 2020 ihren Doktortitel in Politikwissenschaften an der Leuphana verliehen bekommen. Mittlerweile ist sie im Vorstand des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und als Wissenschaftlerin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg tätig. Ich freue mich sehr, dich als unsere heutige Gästin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nina.
Ja, danke. Ich freue mich, da zu sein und bin gespannt aufs Gespräch.
Ja, Nina, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, dass wir sprechen können miteinander. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes, interessantes Gespräch und vielleicht so eine kleine, etwas ungewöhnliche Einstiegsfrage. Bei all dem, was gerade um uns herum passiert und was gleichzeitig dich persönlich irgendwo, aber auch vor allem deine Forschung betrifft, wie geht's dir gerade? Was beschäftigt dich momentan?
Ja, das ist eine schöne Frage und zeitgleich auch eine, die gerade auf jeden Fall mit all den Krisen, was los ist und auch was politisch im Umbruch ist, herausfordernd. Es gibt ja immer auch beides, ne? Es gibt ja auch den persönlichen Moment und den politischen. Und für mich gehen die immer einher und sind eng verwoben und gleichzeitig auch unterschiedlich. Also ich würde sagen, mir geht es gerade persönlich nicht ganz so gut, weil ich gerade tatsächlich privat eine schwere Geschichte hatte, die noch nachklingt. Und politisch tatsächlich ist da vielleicht manchmal der Vorteil oder auch das Privileg als Protest- und Demokratieforschende, dass ich zeitgleich immer auch erlebe, was es alles an positiven Initiativen gibt, an Engagement, an kollektiver Handlungsmacht. Das heißt, da bin ich manchmal fast optimistischer, als vielleicht der Diskurs so ist. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied.
Das ist extrem spannend. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, das wird sich auch jetzt so in den nächsten Fragen so ein bisschen herauskristallisieren können, was da immer verschiedene Pole sind, die einen dann auch beschäftigen. Und du bist eben Teil des Vorstandes des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Und falls unsere ZuhörerInnen von diesem Institut noch nie etwas gehört haben, was vielleicht sein kann, was müssen Sie sich darunter vorstellen? Was zeichnet es aus und was ist so euer Auftrag?
Ja, genau. Das IPB ist auch ein besonderes Institut, würde ich sagen, insofern, als dass wir ein Netzwerkinstitut sind. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von, ich sag mal, im Kern Personen, die sich als Forschende verstehen, die irgendwie zu Protest arbeiten. Spannend. Und das ist von Menschen, die, ich sag mal, noch promovieren, bis hin zu ProfessorInnen, sehr durchmischt und vor allem in Deutschland, aber auch einige, die ganz woanders in Europa sind. Von unserer rechtlichen Konstruktion sind wir auch ein Verein mit irgendwie allen Formen, die ein Verein so annimmt. Deshalb auch ein Vorstand. Und im Kern, wie gesagt, beschäftigen wir uns mit Protesten. Ich würde sagen, was eins unserer mittlerweile schon standardisierten Studien sind die Demonstrationsbefragungen. Das heißt, wir gehen in Demonstrationen rein als Forschende und befragen dort diejenigen, die dort protestieren.
Super spannend. Ja, da kommen wir in ein paar Fragen auch nochmal direkt drauf zu sprechen. Aber bevor wir das tun, ab welchem Zeitpunkt wusstest du denn, dass du so deinen Schwerpunkt auf die Protestforschung legen möchtest? Gab es da irgendeinen Moment, der das ausgelöst hat oder hat sich das einfach so entwickelt?
Das hat sich tatsächlich entwickelt, würde ich sagen. Genau, ich habe in meinem Master mich sehr viel noch so mit Friedens- und Konfliktforschung auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, da habe ich schon gespürt, dass es mich sehr interessiert, wenn es irgendwie so um Dynamiken geht zwischen Gruppen, zwischen AkteurInnen. Das fand ich irgendwie damals schon spannend, war da aber auch viel mehr noch in so, ich sag mal, größeren Konfliktthemen unterwegs und bin dann erst durch meine Promotion tatsächlich mehr in Richtung Protestforschung gekommen, an der Leuphana.
Spannend. Aufregend, ja, wie cool. Das ist immer spannend, finde ich, wenn man so merkt, dass sich diese Wege so entwickelt haben über die Zeit. Das können einige GästInnen bei uns immer erzählen, dass man vielleicht von außen oftmals denkt und dann gab es diesen großen Moment und dann ist da was passiert und im Endeffekt ist so, nee, das hat sich so entwickelt, das hat sich aufgebaut und das kann man dann auch schön nachvollziehen. Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, dass ihr innerhalb von Demonstrationen forscht. Wie muss ich mir das vorstellen? Beobachtet man anders als vielleicht vorher? Geht man mit Fragebögen rein? Weil es ist ja auch eine unglaublich wuselige Situation, wenn man jetzt mitten in einer Demonstration ist mit mehreren tausend Menschen und dann plötzlich anfängt, seine Forschung zu starten. Wie muss ich mir das vorstellen, diesen Forschungsalltag im Generellen?
Ja, also genau, wenn es um eine Demonstrationsbefragung geht, das heißt, da gibt es erstmal ganz viel Vorbereitung. Ein Fragebogen, den wir entwickeln, meistens im Team, wo es darum geht zu schauen, dass Fragen gut beantwortbar sind, verständlich sind, nicht irgendwie verschieden interpretierbar. Also wir haben da in der Regel eben einen Online-Fragebogen, der muss dann auch vorher kodiert werden. Das sind so alles so Teile der Vorbereitung. Wir haben dann immer eine Mischung aus diesem langen Online-Fragebogen und einem Kurzfragebogen. Der kann auch noch vor Ort abgefragt werden. Ja, und dann braucht es immer eine Mobilisierung. Wir brauchen dann immer tatsächlich auch Studierende meistens, die uns unterstützen. Also da gibt es dann Aufrufe von uns und da auch, ja, wenn das mal wieder hier im Norden ansteht, auch natürlich die Einladung. Vielleicht passt das auch für die ein oder andere studierende Person hier von der Leuphana. Aber jedenfalls, genau, dann braucht es Menschen, die uns darin unterstützen, meist gegen auch eine Aufwandsentschädigung. Und genau, dann gehen wir insofern in die Demonstration rein, als dass wir uns vorher treffen. Das ist dann wirklich so vor der Demo. Das ist dann auch ein ganz aufregender Moment.
Ja, das glaube ich.
Und dann geht's ins Gewusel und dann versuchen wir uns, so strategisch es geht, die Demonstration auch aufzuteilen und zu sehen, dass wir eben wirklich auch die verschiedenen Momente erwischen. Mhm. Ja, also das ist die große Herausforderung. Wie bei vielen Demonstrationen gibt's ja verschiedene Teile. Vielleicht am Anfang noch die Reden, dann wird vielleicht gelaufen, dann gibt es nochmal vielleicht ein Abschlusskonzert. Und dass wir da wirklich schauen, dass wir die verschiedenen Zeitpunkte gut mitnehmen. Und dann haben wir eine Zählmethode, um eben möglichst neutral abzuzählen und befragen dann alle Personen ab, ich glaube, 16 Jahren. Das heißt, das fragen wir vorher ab und ansonsten dieses bewusste Zählen ist ganz wichtig, dass man eben nicht die Person anspricht, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, die hat man Lust zu befragen, sondern wirklich, dass das repräsentativ wird. Dann hoffen wir, dass möglichst viele bei der Befragung mitmachen und werten dann die Antworten im Nachgang aus, werten auch aus, wie viele geantwortet haben, um zu schauen, wie repräsentativ es ist, ob wir es gut auswerten können statistisch. Und dann gibt es natürlich die ein oder andere Diskussion danach, was sagen uns jetzt diese Werte, was sagen uns diese Aussagen, wie können wir es im Verhältnis auch zu anderen Demonstrationsbefragungen setzen. Und dann schreiben wir meist eine Analyse danach zusammen. Und das ist auch nochmal ein ganz spannender Prozess. Das kennen vielleicht andere auch, wenn man zusammen schreibt. Mhm. Vielleicht auch zusammen mal eine Hausarbeit geschrieben hat oder anderes. Das ist dann auch nochmal ein ganz eigener Schritt. Ja, und dann danach, je nachdem, geht es darum, die Forschung auch zu verbreiten. Uns ist immer ganz wichtig, dass wir dann ziemlich zeitnah auch die Daten zugänglich machen im Sinne von einem Open Science Verständnis und genauso auch unsere Studien eben verbreiten.
Ja, richtig wertvoll. Sehr, sehr coole Arbeit. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, hat sich so dein persönlicher Blick verändert in der Zeit, in der du dich so angefangen hast, aktiv mit Demonstrationen auseinanderzusetzen? Sieht man die anders jetzt am Ende als vielleicht am Anfang? Und ich weiß ja nicht, wie das bei dir persönlich früher war, auch in studentischen Zeiten, ob du da selber aktiv warst oder so. Ich habe mich einfach gefragt, ob sich Blicke dann verändern, wenn man plötzlich das als Teil so einer Forschung sieht.
Absolut, ja. Ich habe das selbst nochmal gespürt, als ich auf einer Demo zum Frauenrechtskampftag am 8. März war, selbst privat. Mhm. Das sind nicht Demonstrationen, die ich normalerweise beobachte oder untersuche. Da merke ich schon, dass ich sehr viel stärker irgendwie beobachte, scanne, wahrnehme, interpretiere in meinem Kopf. Und dann darf ich mich immer wieder daran erinnern, nein, ich bin jetzt hier als Privatperson heute und darf das loslassen und es geht darum gar nicht. Aber ich merke, dass das auf jeden Fall irgendwie wie so eintrainiert ist. Und das ist sicher ein Unterschied. Du hast ja gerade das angesprochen, als ich vielleicht früher protestieren war. Ich musste mich automatisch an die Anti-Irak-Kriegs-Demos erinnern, wo ich glaube, als Schülerin, würde ich jetzt sagen, demonstrieren war. Das ist irgendwie, glaube ich, vielleicht so meine erste sehr bewusste Demo-Erinnerung. Und genau, bin da noch so ganz anders rangegangen und vielleicht auch sehr viel weniger verkopfter. Ich glaube, auch für mich selber Schilder basteln fiel mir sehr viel leichter. Jetzt denke ich ganz schön lange drüber nach und meistens kommt dabei raus, dass ich dann vielleicht doch kein Schild habe.
Mhm. Ja, spannend. Richtig, richtig interessant, wenn man das so beobachten kann. Und vielleicht passend zu so Entwicklungen oder Dingen, die sich verändert haben. Du hast bereits im letzten Jahr die Demonstration gegen rechts beobachtet. Und noch vor wenigen Wochen hatte ich eine neue Aspektefolge gesehen, in der es hieß, ja, wo sind denn alle? Was ist denn aus den Protesten geworden? Und gefühlt so ein, zwei Wochen, nachdem diese Sendung ausgestrahlt war, gab es wieder Remobilisierung von vielen, vielen Menschen, die es auf die Straßen gezogen hat. Und noch vor einem Jahr warst du ja selbst Gast in einer dieser Aspekte folgend, hast von den Protesten berichtet, zur Veröffentlichung der Korrektivrecherche damals. Jetzt sind wieder ganz viele Menschen da. Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Wie konntest du auch diese Entwicklung jetzt über ein Jahr beobachten?
Also genau, du sagst das schon ganz richtig, eben Entwicklung. Also ne, Proteste entwickeln sich, verändern sich und wir erkennen eben daran oft, in dem Fall jetzt auch so Protestwellen. Also wir hatten so eine erste Welle im Januar, da habe ich selbst gar nicht untersucht, aber da gab es Konstanzer Kollegen, Sebastian Koos und Marco Bitschnau, die das untersucht haben im Konstanzer Raum und da wurde zum Beispiel sehr deutlich, dass es ganz viele waren, die zum ersten Mal auf einer Demonstration waren. Also ganz viele Neumobilisierung. Ne? Das ist schon sehr spannend. Ich glaube, fast ein Drittel der Befragten gab das an. Das ist wirklich sehr hoch. Als wir jetzt im Juni Hamburg und Dresden untersucht haben, also die zweite Protestwelle, war es tatsächlich schon anders. Da waren, ich glaube, 88% in Dresden und 93% in Hamburg, also wirklich eine hohe Zahl, gaben an, dass sie bereits im Januar auf der Straße waren. Also es gab eine hohe Remobilisierung. Das ist auch interessant, aber eben ist nochmal was anderes. Also das heißt, hier haben wir eine andere Entwicklung gesehen. Da haben sehr viele Menschen uns schon rückgemeldet, dass sich ihr Verhalten dazwischen auch verändert hat. Das fand ich ganz spannend. Also, dass sie auch gesagt haben, dass sie beispielsweise mehr in Debatten gehen, in ihrem Alltag mehr eingreifen, wenn sie Diskriminierung beobachten und so weiter. Genau. Und jetzt so die dritte, also jetzt die aktuell auch noch vielleicht laufende Protestwelle. Da sehen wir eben, dass es jetzt wieder, wir sprechen immer von politischen Gelegenheiten. Also, dass es jetzt wieder eine Gelegenheit gab, zu remobilisieren. Gerade mit der Abstimmung im Bundestag des Vorschlags von Friedrich Merz und dem Zustimmen der AfD-Abgeordneten, dass man da ganz klar jetzt nochmal sah, das war für viele jetzt nochmal ein Tabubruch und auch wie so ein moralischer Schock, der jetzt wieder zu einer Remobilisierung geführt hat. Was ganz spannend ist, vielleicht nochmal als Perspektive und vielleicht auch als Aufmunterung, ist tatsächlich, dass wir ganz klar sehen, dass nach dem Januar im letzten Jahr, also der ersten Protestwelle, auch neue Allianzen und Bündnisse entstanden sind, die jetzt auch ganz stark wieder mobilisieren konnten, wie zum Beispiel die Brandmauer oder hier in Hamburg auch das Bündnis GoVote immer wieder Veranstaltungen organisiert und mobilisiert. Also vielleicht auch als ein längerer Effekt. Genau. Und ich würde sagen, jetzt so von dem Umfang sieht man halt auch ganz klar, dass Protestwellen eben auch zu und abnehmen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen. Darauf wird immer sehr fokussiert, aber tatsächlich ist es auch ganz normal, also dass sich Zahlen auch verändern und das kann nicht gleichbleibend hoch bleiben. Genau.
Ja, super spannend. Vielen Dank auch für die Einschätzung und die ganzen Gedanken dazu, weil wir das natürlich auch am Campus immer extrem nah wahrnehmen. Wir hatten gestern nochmal dann in der Mensa drüber gesprochen, auch wie sich so diese Proteste im Persönlichen dann wieder zeigen, wenn man plötzlich innerhalb der Familie spricht und Diskurse sucht und Gespräche sucht. Und irgendwie in meinem eigenen Umfeld konnte ich auch wahrnehmen, dass plötzlich Menschen auf die Straße gegangen sind, die sonst nie auf die Straße gegangen sind und die plötzlich sichtbar sein wollten für irgendwas, was vorher vielleicht auch nie so der Fall war. Und das finde ich unglaublich spannend zu beobachten. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen diese Form von Stärke oder Hoffnung hervorgehoben. Und das fand ich auch sehr spannend, weil ich war ja genau vor einer Woche beim Rundfunktanzorchester mit Jan Böhmermann. Und im ersten Song hieß es so auf gewohnt satirische Art und Weise, Faschismus ist back. Huch, wie konnte denn das passieren? Wir waren doch demonstrieren. Und da musste ich auch direkt dran denken, weil ich so war, ja, manchmal fragt man sich ja dann, gerade wenn es abebbt, so wieder, ja, war das jetzt wirksam? Hat das jetzt wirklich was gebracht? Wen haben wir gestärkt? Und wer ist vielleicht dieses Wir, von dem wir immer sprechen, wenn wir dann meinen, dass wir auf die Straße gehen? Und die Frage würde ich auch gerne nochmal so an dich wenden. Wie sieht das mit der Wirksamkeit aus? Wie spürt man die? Und besonders, wer spürt die gerade?
Ja, das ist eine total wichtige Frage und ich finde es schön, dass du sie so offen stellst, weil was wir oft erleben ist ja auch, dass im medialen Diskurs wird oft geschaut, naja, was haben die Proteste direkt gebracht? Ja, also und dann wird jetzt bei den Protesten gegen Rechtsextremismus ganz stark eben auf die Zahlen zu Wahlumfragen geguckt, ne? Also inwiefern haben sich die Statistiken verändert? Und das ist immer schwierig, weil wir natürlich auch gar nicht wissen, wie wären die Statistiken dann und wie wären die Umfragewerte dann, wenn die Proteste nicht wären, ja? Das wissen wir ja gar nicht. Deswegen ist der Effekt immer ganz schwierig. Aber was wir sehen tatsächlich auch bei der Befragung im letzten Juni, dass es vor allem eben eine Stärkung des Wirs, des demokratischen Wirs derjenigen gibt, die eben protestieren, ne? Also diese eigene Selbstwirksamkeit erleben, dieses Ich kann etwas erreichen und ich bin darin nicht alleine. Ja, also sie spüren auch diese gemeinsame Stärkung in diesen kollektiven Handlungen, also in diese kollektive Handlungsmacht. Wir können hier demonstrieren, wir können was ermöglichen, wir können mobilisieren. Also das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann tatsächlich, was ich eben schon kurz erwähnte, wirklich was auch oft passiert und jetzt sich auch hier ganz klar gezeigt hat, dass eben Menschen ihr Alltagsverhalten ändern. Also dass es darauf einen Einfluss hat. Das ist ja auch eine Ermutigung, vielleicht eben stärker einzugreifen, in die eine oder andere politische Diskussion reinzugehen. Und letztendlich verschwimmt das manchmal so im großen Diskurs an Zahlen und so. Aber jede einzelne individuelle Begegnung oder auch Überzeugung und so weiter bringt natürlich auch oder kann eine Veränderung bringen. Ja, das fühlt sich immer ganz klein an, aber wenn das ja überall passiert, dann ist das ja auch eine große Veränderung. Also wenn wir uns vorstellen, dass das generell einen Auftrieb gibt für vielleicht Zivilcourage, Bereitschaft, sich in Diskussionen wieder einzubringen und nicht davor zurückzuschrecken, ne? Was zeitgleich auch verständlich ist, aber vielleicht auch eben einer Ohnmacht gleichkommt. Also diese Art von Wirkung, das sahen wir einmal bei den Befragten selbst und das ist auch eine Wirkung, die ich sehen würde als Potenzial auf die politische Kultur, das gesellschaftliche Miteinander. Genau, die aber manchmal ein bisschen schwerer vielleicht zu fassen ist als so Umfragewerte.
Ja, ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen oder auch nachvollziehen, weil es eben um so viele Dinge geht, die man gar nicht dann direkt in Zahlen wieder abbilden kann und vor allem nicht so schnell. Ich finde es gerade sehr, sehr spannend, dass man das Gefühl hat, natürlich auch wieder nur in bestimmten Kreisen. Also ich kann jetzt auch wieder nur von meiner Blase irgendwie sprechen, in der das stattfindet. Aber dass da Dinge zirkulieren, dass man wieder stärker auch versucht, miteinander zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, weil man am Ende immer wieder an den Punkt kommt, dass man denkt, okay, das ist dann doch der Boden, an dem wir wieder anfangen können. Und das hat ja ganz viel auch mit der Möglichkeit zu tun, überhaupt konstruktiv streiten zu können. Und wie wichtig ist dann dieser Streit? Und wie können wir den vielleicht auch konstruktiv leben, um dann vielleicht am Ende ein bisschen mehr wieder zusammenzurücken? Habt ihr euch damit auch auseinandergesetzt?
Im Zuge unserer Studie tatsächlich im letzten Jahr nicht, würde ich sagen, nicht direkt. Ich habe mich mal aber im Zuge einer Veranstaltung mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und da auch einige Bücher gelesen. Da sind ja in den letzten Jahren wirklich, ich glaube seit 2018, 19 sehr viele erschienen.
Großes Thema, ja.
Genau. Und ich erinnere auch, ich habe mal eine Veranstaltung dazu moderiert, unter anderem mit Andrea Römmele, die dazu ein Buch geschrieben hat und einer grünen Politikerin aus Bayern, die auch auf dem Podium saß. Also insofern habe ich mich damit, glaube ich, für mich so mehr auseinandergesetzt und das spielt eine Rolle für Artikel, die ich geschrieben habe zur Debattenkultur. Ich würde sagen, es ist absolut notwendig, dass wir bereit sind zu streiten und auch erleben, dass Streit nicht automatisch heißt, dass wir in einem Konflikt sind und es ist schon gar nicht eine Bedrohung für Demokratie. Ganz im Gegenteil. Für mich ist es wirklich das Gegenteil. Wenn wir nicht mehr streiten, wenn wir auch politisch nicht mehr streiten, dann ist das ja weit weg von Demokratie. Demokratie heißt verschiedene Meinungen, sich auch eine Meinung zu bilden. Das finde ich auch immer ein ganz wichtiger Prozess, sich das auch zu vergegenwärtigen, auch manchmal vielleicht noch keine Meinung zu haben und sich das auch zu erlauben. Ich hatte das neulich selbst, ich wurde gefragt auf einer Veranstaltung zu einem Thema, wo ich mir selbst noch keine Meinung gebildet habe und habe gesagt, ich habe dazu persönlich noch gar keine Meinung. Ich bin noch dabei, mir eine zu bilden. Und das gab eine totale Überraschung, dass ich jetzt quasi als Expertin und Politikwissenschaftlerin nicht direkt eine Meinung habe. Aber ich finde das ganz wichtig, dass es auch ein Prozess ist und dass es auch eine Offenheit immer wieder gibt und auch die wichtige Reflexion von der eigenen Meinung. Und da finde ich aber auch ganz wichtig, das eine ist ja das Streiten und vielleicht auch Meinungsverschiedenheit, vielleicht auch Veränderung. Und das andere sind für mich so feste Werte als meine Leitplanken, die vielleicht nicht verhandelbar sind, wo ich sage, okay, da ist für mich vielleicht eine Grenze, darüber können wir sprechen. Da werde ich aber nicht von meiner Position quasi vielleicht abrücken, aber vielleicht kann ich dich ja von meinem Wert noch überzeugen oder wir können darüber diskutieren, warum du diesen Wert vielleicht nicht hast. Also das ist dann so ein anderer Punkt. Oder genauso auch Grenzen zu setzen, wenn es darum geht, dass Menschen sich ja in Streitsituationen diskriminiert fühlen oder persönlich angegriffen. Also ich finde, das sind dann die Grenzen dessen, was wichtig ist. Aber ansonsten würde ich sagen, unbedingt streiten.
Ja, cool. Eine Handlungsanforderung an euch da draußen, wenn ihr mal wieder in Diskurse tritt. Super spannend. Und diese ganzen Aspekte rund um politische Bildung, politische Kultur, Zivilcourage finde ich extrem spannend in dem Kontext, weil man da vielleicht dann wieder am Ende so eine Wirksamkeit spürt, die sich entwickeln kann mit der Zeit. Richtig schön. Ich persönlich muss sagen, ich war jetzt so in den letzten Wochen teilweise von dem, was passiert ist und wie wir auch hier dann drüber gesprochen haben und natürlich auch in unseren Kontexten oftmals einig waren über viele Dinge. Ich war müde. Ich war diskursmüde. Ich war manchmal an Abenden ziemlich verzweifelt. Wusste irgendwie nicht mehr, okay, gucke ich mir das jetzt noch an? Bringt mir das jetzt was? Oder nicht. Mein Mitbewohner hat mir Politikverbot gegeben für einen Abend, weil er meinte, Ellie, es reicht jetzt, du musst jetzt mal was anderes haben. Und gleichzeitig weiß man ja, es ist wichtig, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, Wie schaffst du denn manchmal Abstand von den Themen, wenn dich das zu sehr, oder kannst du damit mittlerweile so professionell umgehen, dass du sagst, okay, Abstand, Forschung, Auseinandersetzung, Leben?
Also ich wünschte, dass ich das so super immer einordnen könnte und so ganz bewusst mir machen, in welchem Moment ich gerade bin. Das ist bei mir auch nicht so. Es gibt viele Momente, wo ich auch merke, dass ich so reingerate in den Diskurs oder am Handy irgendwo sitze und dann viel tiefer in ein Thema reingehe und danach merke, es tat mir gerade gar nicht gut und war jetzt eigentlich gar kein guter Moment, noch zusätzliche Informationen aufzunehmen. Also da wünschte ich mir, dass das so klarer ist. Was ich, glaube ich, schon über die Jahre stärker entwickelt habe, muss ich tatsächlich sagen, und also Menschen auch oft sehr überrascht, dass ich schon, also zum einen, glaube ich, verstärkt auf gewisse Themen schaue, also dann wirklich in den Themenbereichen, die mich auch wissenschaftlich interessieren oder und privat, das muss auch nicht immer deckungsgleich sein, dass ich da wirklich stärker quasi meinen Scanner drauf habe und dann auch ein bisschen gucke, dass ich zwar rechts und links so die großen Nachrichten mitbekomme, aber gar nicht so stark da reingehe. Also im besten Fall, wenn ich gut bei mir bin. Und das andere tatsächlich ist manchmal ja für einige überraschend, auch aus meinem privaten Umfeld, dass ich zum Beispiel nicht so viel Politserien oder so etwas sehe. Also mir werden sehr viele Dokus und Politserien immer empfohlen, weil ich...
Das muss ja passen.
Das muss ja passen, genau. Und da würde ich tatsächlich sagen, das war früher anders. Das war im Studium zum Beispiel noch deutlich anders. Und da, glaube ich, ist es jetzt eher so, dass ich da was anderes brauche. Dass ich dann einfach andere Themen brauche und manchmal vielleicht eher ein bisschen die heile Welt tatsächlich. Also
das kennen wir Kuwis auch.
Genau. Und dann vielleicht eher solche Serien gucke, die mir das quasi ermöglichen. Ja, aber generell, ich kenne beide Phasen sehr. Ich kenne auch die Erschöpfung von Nachrichten, auch die Erschöpfung von Politik, auch von der Schnelligkeit. Also ich finde da zum Beispiel, das ist eine Herausforderung für mich immer wieder, als Wissenschaftlerin auch, zu sehen, ja, die Themen gehen schnell, aber ich darf auch längerfristig über Themen nachdenken und ich möchte das auch. Und das finde ich immer wieder eine Herausforderung, mir diese Zeit zu nehmen und mich nicht so wegrauschen zu lassen. Ja, und das, glaube ich, geht uns privat aber genauso. Und dann, wie so oft, ne, auf den eigenen Medienkonsum zu achten und zu gucken, kann ich das gerade aufnehmen überhaupt? Bin ich gerade wirklich dazu bereit, mich damit wirklich auseinanderzusetzen? Oder ist das eher so ein, ich nenne mal irgendwie Scrollen, Aufnahme, die eigentlich nur zu einer Überforderung führt und danach zu einem ganz kaputten Gefühl? So, aber das gelingt mir auch mal so.
Absolut. Ich glaube, das beschäftigt uns alle gerade mit am meisten, wie wir es schaffen, so unsere Balance da zu finden, weil wir es uns irgendwie in den letzten Jahren immer mehr angewöhnt haben, uns direkt mit allem sofort zu beschäftigen und sofort aufnehmbar zu sein und dann auch am besten direkt den nächsten Schritt zu machen und drüber zu sprechen und sich auszutauschen. Manchmal hilft es dann einfach mal kurz zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal in Ruhe. Wir machen das in der Zeit und in der anderen mal nicht. Deswegen super spannend, dass du da auch gleiche Erfahrungen machst, teilweise immer noch. Ja. Ich weiß nicht, ob das beruhigend ist oder nicht.
Ja, aber genau, ich weiß auch nicht.
Ja. Ist auf jeden Fall, man schafft Verständnis für das, was einen bewegt. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, und vielleicht noch eine Sache, die mir da noch auffällt, wenn ich so darüber nachdenke, was mir da gut tut, auch zu schauen, welches Format mir gut tut. Mhm. Das vielleicht noch so als Tipp. Tatsächlich habe ich selbst zum Beispiel privat ein Format für mich entwickelt, was mir sehr gut tut, wo ich zu Erzählabenden regelmäßig einlade. Da merke ich, das ist für mich ein sehr schönes Format. Aber genauso, wenn ich zu Veranstaltungen gehe, auch manchmal ein bisschen zu gucken, tut mir dieses Format gerade gut? Ist das irgendwie für mich etwas, wo ich gut und vielleicht auch gestärkt oder informiert oder inspiriert, je nachdem, was ich brauche, rausgehe? Also da achte ich sehr viel stärker drauf. Das würde ich nochmal sagen. Früher bin ich zu ganz vielen Veranstaltungen immer gerauscht, weil ich das immer alles super spannend fand. Als ich im Master in Politik war in Berlin, war ja so viel los. Mhm. Da würde ich sagen, das hat sich verändert, dass ich da nochmal genauer schaue. Und ich finde, das lohnt sich eigentlich auch für den Medienkonsum. Möchte ich gerade kurze Nachrichten? Möchte ich vielleicht eher einen Podcast hören und dabei was anderes machen, was mir auch gut tut? Oder aus der Badewanne heraus das Hören ist vielleicht irgendwie ein anderer Moment und macht was ganz anderes mit mir. Das merke ich manchmal, dass das auch nochmal sehr hilft.
Eben auch so, zu welcher Zeit, das merke ich persönlich auch. Also kann ich das morgens direkt, wenn der Tag startet, kann ich das eher abends? Brauche ich was dazwischen, um dann den Abend abzuschließen, den Morgen wieder gut anfangen zu können? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Formen, sich damit auseinanderzusetzen. Und da könnt ihr ja auch einfach mal überlegen beim Zuhören, was ihr vielleicht beibehalten möchtet, was ihr verändern möchtet, ob ihr euch wieder seht in den Dingen, die wir hier gerade besprochen haben oder ob es bei euch vielleicht viel besser läuft. Das wäre natürlich zu wünschen.
Oder auch in der Badewanne weiter planschen, wenn
auch gerade da wunderschön. Gehört wird. Schafft man durch Protest und Streit vielleicht sogar auch eine Form von Versöhnung?
Die Frage ist ja, womit ich mich versöhnen möchte. Jedenfalls wäre das jetzt meine Frage. und mit wem oder was ich mich gerade versöhnen möchte. Also wenn ich jetzt an Proteste denke, dann kann das ja auch eine Versöhnung geben, vielleicht mit meinen Positionen. Ich fühle mich verbunden mit anderen, mit denen ich protestiere. Oder vielleicht auch eine Versöhnung wieder mit dem Politischen an sich oder mit der Gesellschaft wieder stärker, weil ich wieder auch andere Bereiche der Gesellschaft wahrnehmen kann, die vielleicht sonst dort, wo ich Medien konsumiere, nicht so präsent sind. Also insofern vielleicht eine Versöhnung. Aber das ist die Frage, mit wem? Also mit wem es um die Versöhnung geht.
Ich habe das in die ähnliche Richtung gedacht. Nochmal so ein bisschen bezogen auch auf diese Stärke, die man findet und diese Hoffnung, die man vielleicht am Ende schaffen kann durch die Art, dass man weiß, okay, ich setze mich sichtbar mit Dingen auseinander und das mit vielen anderen gemeinsam und habe so ein bisschen innerlich das Gefühl, dass sich dadurch auch was verändern kann, sowohl in mir als dann auch wieder im Außen durch Sichtbarkeit vielleicht. Aber du hast recht, das kann man auch sehr, sehr, sehr viel weiterdenken.
Genau, und ich meine, vielleicht beim politischen Streit oder wenn ich mich jetzt politisch streite, ist vielleicht auch noch was anderes als persönlich streiten. Es kann ja ineinander übergehen, aber
leider ja.
Genau, aber sagen wir jetzt mal politischer Streit. Ich weiß nicht, ob Versöhnung der richtige Ausdruck ist. Ich finde ihn aber auch spannend dafür. Was aber ja ein politischer Streit auch bedeutet, und das hatte ich erst neulich selbst in einer privaten Situation, wo mir aus dem familiären Umfeld jemand gesagt hat, was sie wählen würde, wo ich auch sehr überrascht war und es mir wichtig war, da jetzt auch weiter in die Diskussion zu kommen und da dieses auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Also sich politisch streiten heißt ja auch, und das finde ich hat vielleicht sowas wie Versöhnung ein bisschen, weil es heißt ja auch, ich bin bereit, in die Auseinandersetzung zu gehen. Ja. Dieses nicht mehr zu streiten heißt auch, na, ich nehme dich gar nicht mehr wahr, ich möchte da gar nicht mehr reingehen. Und wie gesagt, ne, wenn das zu weit geht mit Diskriminierung und so weiter, dann ist das natürlich was anderes. Aber ansonsten dieses Bewusste zu sagen, ich bin jetzt auch bereit, in diese Auseinandersetzung zu gehen, kann insofern, also hat ja auch vielleicht, persönlich weiß ich nicht, aber auf jeden Fall etwas, was wieder so eine Augenhöhe hat und irgendwie wieder auch Menschen auf eine gewisse Weise zusammenbringt. Also das würde ich immer gar nicht unterschätzen, so auch Positionen, die denn so gegeneinander stehen, zu merken, naja, vielleicht sind unsere Positionen gar nicht nur auseinander, sondern eben, wir haben meistens ambivalente, diffuse Positionen. Wir haben typische Ja-Aber-Positionen. Das heißt, dann zu schauen, okay, wo sind wir uns eigentlich auch einig und wo können wir nochmal drüber sprechen, warum wir uns da nicht einig sind. Also insofern vielleicht ein bisschen was Versöhnliches.
Ja, super schön. Danke für die vielen Einblicke. Gerade momentan sind das alles Themen, die unterschiedlichste Menschen auf so viele Arten beschäftigen. Und da finde ich es immer wieder schön, auch so kleine Hoffnungsschimmer irgendwie zu haben, um dem Ganzen nicht ganz zu erliegen, sondern irgendwie gestärkt auch weiterzumachen, weil sonst haben wir noch viel größere Probleme, glaube ich, am Ende. Ich würde gern mit dir über deine Promotion auch sprechen. Die ist jetzt hier und da immer schon so ein bisschen angeklungen. Aber vielleicht für unsere HörerInnen da draußen als kleine Einordnung. Du hast zuerst deinen Bachelor in Ethnologie und Politikwissenschaften an der Universität Göttingen gemacht. Anschließend deinen Master in politischer Wissenschaft und Regierung an der Freien Universität Berlin. Haben wir gerade auch schon kurz gehört. Und 2020 dann deine Promotion in Politikwissenschaften hier in Lüneburg abgeschlossen. Ab welchem Zeitpunkt wusstest du eigentlich, dass dieser akademische Weg irgendwie noch nicht zu Ende ist und immer weitergeht?
Das ist, ja, das klingt sehr lang. Das klingt jetzt auch irgendwie für mich so im Nachhinein.
Klingt groß.
Genau, klingt so groß. Und so, ich muss sagen, ich komme persönlich gar nicht aus einer so akademischen Familie. Insofern war es erstmal für mich an sich nicht vorgezeichnet. Ich hatte aber schon Eltern, die auf einem zweiten Bildungsweg später nochmal teilweise an der Fachhochschule studiert haben. Trotzdem würde ich sagen, es war nicht so akademisch zu Hause, aber sie haben eben ganz toll von diesem Unileben berichtet. Also ich glaube, das war sehr schlau. Das heißt, ich war sehr früh begeistert davon und habe immer gedacht, na, da entstehen die tollen Freundschaften.
Das Leben der Freiheit.
Genau, ja. So. Also ich habe ganz viel Bildung mit Freiheit verbunden und mit eigenem Wachstum und auch der Entwicklung daraus von da, wo ich komme. Also ich glaube, das war für mich einfach also mein ganz persönlicher Antreiber. Ich habe mich selbst nicht als Wissenschaftlerin gesehen und habe auch Momente, wo ich darüber immer noch kurz überrascht bin. Das hat, glaube ich, immer was mit der eigenen wahrscheinlich Herkunft zu tun. Ich hatte somit jetzt nicht das Ziel, unbedingt Wissenschaftlerin zu werden. Ganz früh im Abi sogar war es Politikerin. Also
ja, gibt's da so den berühmten Abi-Zeitungssatz?
Ja.
Nina wird später mal.
Ja, genau.
Und dann stand da Politikerin?
Dann stand da Politikerin.
Wow.
Ja, genau. Und dann wurde sie politische Wissenschaft. Also insofern, ich glaube, dieses Interesse an Politik, an Gesellschaft, diese großen Fragen und dieses Privileg, sich damit beschäftigen zu dürfen, so das kann ich immer wieder spüren, auch jetzt. Deswegen muss ich immer gucken, dass ich es mir nicht nehmen lasse im ganzen Rauschen. Aber das ist so, das finde ich einfach ganz, ganz toll und ganz, ja, das hat mich irgendwie sehr, sehr angetrieben. Dass es so ein akademischer Weg wird, auch noch mit einer Promotion tatsächlich, auch das hat sich eher so ergeben. Also ich mochte einfach sehr, sehr gerne studieren tatsächlich, was nicht heißt, dass ich nicht auch meine Momente hatte, dass Seminare anstrengend waren. Und
alle, ja.
Ne, also das, ich möchte das jetzt auch nicht schönreden, auch die Momente, die Prüfungen, wo es anstrengend ist oder ich unsicher bin, ob das klappt und viele Selbstzweifel, ob ich das weitermachen kann, ob ich mir eine Promotion zutraue, hatte ich große Selbstzweifel. Und dann tatsächlich aber gab es eine Gelegenheit, wie so oft, die sich gezeigt hat. Und ich hatte gerade parallel ein Praktikum gemacht während meines Masters bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, einer Stiftung, die sich in außen- und sicherheitspolitischen Fragen beschäftigt und auch die Bundesregierung und viele andere Institutionen berät. Und in dem Umfeld waren ganz viele promoviert. Und da hatte ich eine Kollegin, die war ganz entscheidend. Die hat mir ganz klar gesagt, Nanina, von den Ideen, die du so hast für dich, da macht das, glaube ich, ganz viel Sinn, dass du auch promovierst. Obwohl du vielleicht keine Professorin werden möchtest. Genau, dann habe ich zum ersten Mal so verstanden, okay, ich kann auch promovieren, ohne Professorin zu werden. Mhm. Ist ja vielleicht auch manchmal ganz wichtig zu erkennen.
Absolut, ja.
Und dann gab es tatsächlich eben eine Gelegenheit bei damals einem Juniorprofessor an der Leuphana-Universität in Lüneburg mit einem Stipendium zu promovieren. Und thematisch passte es unglaublich gut zu meinem bisherigen Lebenslauf. Und ich kannte ihn auch noch von einem anderen Praktikum und wusste, dass ich gerne mit ihm zusammengearbeitet habe. Und das waren dann irgendwie, ja, das waren gute gemeinsame Gründe. Und dann habe ich mich beworben und war überrascht, dass ich es bekomme. In aller Ehrlichkeit. Genau.
Perfekt.
Und so ging es los. Und ich muss aber sagen, auch während der Promotion hatte ich mehrfach noch Zweifel. Also wirklich große Zweifel. Und auch viele Momente, wo ich dachte, dass die Promotion nichts für mich ist. Denn, das ist, finde ich, schon auch immer wichtig zu sagen, Promotion ist doch nochmal anders als im Studium. Einfach oft eine sehr einsame Tätigkeit. Also, ja, das gibt's natürlich auch anders, wenn man in einer Forschungsgruppe ist und vielleicht mehr so Team-Momente auch hat oder gemeinsam im Team etwas entwickelt. Bei mir war es wirklich so, ich habe mit einem Stipendium promoviert. Ich war zwar angebunden an der Leuphana, hatte dort auch Kolleginnen und so im wöchentlichen Kolloquium-Austausch, war aber tatsächlich den Großteil schon mit mir allein, meinem eigenen inneren Schweinehund und all meinen inneren Gedanken und Zweifeln und fand das auch wirklich, also in ganz vielen Momenten sehr, sehr anstrengend. Also insofern war das jetzt nicht so das Gefühl, dass der irgendwie klar vorgezeichnet war, sondern dass sich das wirklich auch eher Stück für Stück ergeben hat und ich auch immer wieder geprüft habe, ob der Weg noch passt. Also ich hätte auch für mich, ich hatte auch Momente, wo ich überlegt habe, aufzuhören zu promovieren. Und am Ende hat mich dann doch irgendwie, ja, vielleicht der Reiz, die Vorstellung, das auch zu schaffen. Ich glaube, irgendwann hatte ich so einen, ich möchte irgendwie mir das jetzt selber beweisen, dass ich das kann, glaube ich. Das hat mich dann irgendwie nochmal fürs Ende angetrieben.
Ja, super wichtiges Thema, darüber zu sprechen, weil natürlich auch oft, besonders in diesem Format, wenn man noch nicht so richtig reingehört hat, manchmal der Eindruck entsteht, ja, ich habe dann das studiert und das hat richtig gut geklappt und da hatte ich den Job und das war direkt irgendwie da. Und das ist meistens halt wirklich nicht so. Also egal, in welchen Studien wir uns gerade befinden. Ich glaube, Zukunftsangst ist in so vielen Ebenen so ein großes Thema. Also ob du jetzt im Bachelor bist, im Master oder halt später in der Promotion sogar noch, da würde ich gern direkt nochmal einhaken. Wie bist du mit dieser Zukunftsangst umgegangen und was hat dir geholfen oder gab es da Menschen, die dir geholfen haben oder war das eher so ein inneres immer wieder mit sich ringen und weitermachen und an sich glauben und das dann am Ende doch geschafft haben?
Ist ja auch immer die Frage, ne? Habe ich das geschafft? Ist das besser?
Ja.
Also meine innere Zweiflerin fragt sich das jetzt nochmal.
Immer noch da.
Naja, auch immer, weil ja die Frage ist, was ist so geschafft? Ne? Also klar, die Promotion habe ich geschafft und den akademischen Weg. Aber so für mich dann zu gucken, dass mein Leben zu mir passt und das alles ist ja auch, also für mich ein kontinuierlicher Prozess, den ich auch immer wieder anpasse und verändere. Und der auch mit ganz vielen anderen, nicht nur dem Beruflichen, zu tun hat. Also insofern, genau, das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Aber ja, also die Zukunftsangst kannte ich sehr gut, hatte ich immer wieder ganz stark. Die ist tatsächlich jetzt für mich persönlich, beruflich, nicht mehr so da. Mhm. Was noch eine andere Frage mit Blick auf Klima und anderen Dynamiken sind. Aber ehrlich gesagt, und mein Umgang damit war einer, dass ich wirklich sehr gestresst war oft. Ich habe mich auf sehr viele Praktika immer beworben. Ich glaube, ich bin sehr bekannt in meinem Freundinnenkreis für durchgängig auf Jobs bewerben, weil ich immer dachte, na, wer weiß, und kriege ich einen.
Dann hat man kurz dieses Gefühl, ja, wenn das klappt, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein alles, dann wird das später auch noch klappen.
Genau, ja, aber ich glaube, ich musste das für mich auch immer wieder prüfen. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückgucke, würde ich meinem jüngeren Ich quasi wünschen, dass ich da mehr wirklich auch den Weg genießen hätte können und sehen können und auch so ein Vertrauen haben, das wird schon irgendwie weitergehen, auch wenn es ein bisschen holpert und nicht direkt weitergeht oder genau dahin, wo ich möchte oder was ich mir so denke. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ne? Also die Jobs, die wir uns manchmal so vorstellen und wie die dann, was das genau heißt, ist auch wirklich nochmal ein Unterschied. Also ich habe mehrfach ja auch Jobs gewechselt und dann auch immer wieder so diesen Reality-Check gehabt und gemerkt, ah, okay, ja, diese Position dachte ich immer, es wäre genau die Position für mich. Als ich sie dann inne hatte, habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht ganz. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess. Was ich vielleicht nochmal, was ich wirklich schade finde, so wenn ich jetzt zurückblicke, dass so im Studium, gerade in den Sozialwissenschaften, also jetzt in der Politikwissenschaft oder auch in der Ethnologie, mir sehr oft auch von den DozentInnen das Gefühl vermittelt wurde, das wird richtig schwierig. Also wenn ihr hier den Abschluss habt oder auch noch in der Promotionszeit noch, ja, dann hast du promoviert, das haben ganz viele, da bist du trotzdem jetzt noch nichts mit deinem speziellen Thema, super eng ausgebildet und so. Und auch im Studium immer wieder das Gefühl von, naja, und diese Sprüche mit, naja, TaxifahrerInnen ja, und so. Also
die gibt's immer noch, die Sprüche.
Ah, ja. Ja, und wenn ich jetzt um mich rumgucke von meinen FreundInnen, wo auch alle alles Mögliche studiert haben, viele eben auch Sozialwissenschaften, ich habe die ja im Studium kennengelernt, und alle irgendwo arbeiten auf ganz unterschiedliche Weise, ob in Teilzeit, Vollzeit, selbstständig oder wie auch immer, aber alle Jobs gefunden haben und auch immer wieder Jobs gefunden haben. Und natürlich gab es halt unterschiedliche Wirtschaftsphasen und ja, wir haben auch alle unterschiedliche Momente erlebt. Und trotzdem, wenn ich so zurückgucke, denke ich mir oft, wie schade, dass wir uns nicht mehr empowert haben. Oder auch zu sagen, zum Beispiel auch für Verhandlungen. Also ne, später gibt es ja dann auch Momente, wo du vielleicht für deinen Job etwas verhandelst. Da ist ja auch wichtig, dass du mit einem gewissen Selbstbewusstsein reingehst, dass du auch weißt, hey, ich bringe auch ganz viele tolle Fähigkeiten mit. Ja, nur weil jetzt Ethnologie zum Beispiel ein irgendwie exotischeres Fach ist, heißt das nicht, dass ich unglaublich viel im Studium gelernt habe und dass ich das auch gut anwenden kann. Und das finde ich schade, dass mir, würde ich sagen, und auch vielen anderen das nicht so mitgegeben wurde. Also da würde ich mir wünschen, dass wir da so ein bisschen mehr Mut und Zuversicht verbreiten. Ich versuche das immer als Dozentin jetzt und hoffe, das kommt an. Aber das würde ich mir, glaube ich, für alle wünschen.
Ja, richtig, richtig gut. Also kann ich zu 100% nachvollziehen und denke ich mir auch selbst jetzt immer mal wieder, dass das vor ein paar Jahren schon schön gewesen wäre. Und dann ist man jetzt wieder weiter und hat dann wieder mit den gleichen Dingen zu tun. Aber ja, einfach sich auch mal vor Augen zu führen, weil wenn man sich einmal in diesem Pool bewegt und damit mitschwimmt und innerhalb seines Themas ist, dann hat man ja das Gefühl, das ist ja klar, das, was alle machen, ne? Das ist irgendwie ja gar nichts Besonderes mehr. Aber es ist halt was Besonderes. Es sind deine Fähigkeiten, es ist dein Wissen, es sind deine Auseinandersetzungen mit den Themen. Und das ist unglaublich wertvoll. Und das darf man dann auch gezahlt bekommen am Ende, weil das waren jahrelange Auseinandersetzungen und Arbeit, die dahinter stecken. Richtig, richtig spannend und da auch wirklich wichtig, zu seinen Stärken und Werten zu stehen und dann auch weiterzumachen. Ich glaube, gerade Promotionsstudium ist etwas, wo sich viele Menschen, die sich auch halt nicht zu 100% in so einem akademischen Feld bewegen, noch weniger darunter vorstellen können. Deswegen könntest du noch mal kurz erzählen, was so dieses Promotionsstudium ausgezeichnet hat? Wie war das aufgebaut? Wie beginnt das? Wie endet das? Was ist so der Weg, den man beschreitet?
Ja, ich glaube, der Weg während der Promotion ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja, wie gesagt, mit einem Leuphana-Stipendium promoviert, was es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so gibt. War aber auch an der Graduate School mit Kursen. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt den Weg selbst beschreiben würde, würde ich sagen, ist der Anfang davon gezeichnet, dass es irgendwie ganz offen ist, finde ich, sich sehr offen anfühlt, es darum geht, erstmal sich ins Thema einzufinden, konkreter zu werden und dann wirklich so die Frage zu finden, die man bearbeiten möchte. Und in der Zeit fand ich, für mich kam es ganz doll auf eine enge auch Betreuung an, auf eine gute Betreuung, die mich auch ja im besten Fall ermutigt, genau meinen Weg zu gehen. Was da aber oft, glaube ich, der Fall war, das war bei mir auch so, ist dann, dass natürlich auch Interessen von ProfessorInnen reinkommen, die einen betreuen. Und dann geht es immer darum, das auch ein bisschen auszuhandeln, zu gucken, wo stehe ich, was ist mir wichtig, wie lässt sich da von welcher Perspektive was anschauen. Also das würde ich sagen, ist so die erste Phase, vielleicht so im ersten Jahr, gefolgt von dann oftmals, je nachdem, wie die Promotion ist. Also bei mir war es so, dass es dann gefolgt war von eben der Empirie, also dem, dass ich dann wirklich in meine Fallbeispiele reingegangen bin. Das waren in dem Fall soziale Bewegungen in Burkina Faso und im Senegal. Und ich dann auch nach Westafrika gereist bin. Das heißt, da ging es dann auch um die Organisation dieser Feldaufenthalte und Kontakte zu knüpfen, was jetzt aus der Ferne extrem schwierig war, aber was mir dann durch Zugänge von einzelnen WissenschaftlerInnen wiederum, die in Deutschland auch sind, die aber dort regelmäßig sind, erleichtert wurde. Und dann, finde ich, gibt es eine unfassbar überwältigende Phase, wo, ich weiß nicht, ich extrem viel Material hatte, sowohl theoretisch als auch irgendwie empirisch, und das alles irgendwie zusammen Sinn machen sollte. Und das war für mich auf jeden Fall ein unfassbarer Überforderungsmoment. Daraus jetzt in meinem Fall ein Buch zu stricken, das gibt's ja auch anders, ne, wenn man mit Artikel promoviert, aber in meinem Fall ging es schon darum, eine Monographie zu erstellen. Und diese Struktur und diese Ordnung, da muss ich sagen, da war ich froh, dass ich dann irgendwann eine befreundete Kollegin, heute enge Freundin, ins Boot holte, die mir an einem bis heute sehr eindrücklichen Abend alles einmal auseinanderrupfte und zeitgleich mir aber auch spiegelte, dass ich nicht so nah dran am Ende bin, wie ich dachte, was für mich ganz schlimm war. Ich weiß noch, ich saß irgendwann im Wohnzimmer auf meinem Teppich und habe einfach nur geweint, und mein Partner meinte einfach nur, wie ist das denn jetzt passiert, und hat dann für uns gekocht. Und hat eigentlich gehofft gehabt, na, jetzt wird's doch besser. Ja, also ich fand, das war schon nochmal ein ganz schwieriger Moment. Und dann aber habe ich mir ganz klar gesagt, so, jetzt möchte ich es auch wirklich zu Ende bringen. Und für mich war es so, aber das muss vielleicht auch nicht so sein, dass es am Ende schon nochmal so einen Tunnel gab, wo es einfach darum geht, so, und jetzt zu Ende schreiben. Also es gab dann nochmal eine offenere Schreibphase, die dann auch nach der Struktur ganz gut ging. Und dann gab es aber wirklich nochmal eine Zeit, wo es wirklich so war, da habe ich mich abgeschottet von allem, apropos. Dann gab es auch keine Nachrichten lesen mehr, nichts, weil es einfach alles zu viel war. Und ich in der Zeit wirklich einfach nur darauf geachtet habe, dass ich einigermaßen genug schlafe und esse. Das war jetzt aber auch keine ganz lange Phase. Und ich glaube, das gibt auch zum Glück Menschen, die das auch anders können. Bei mir musste es so sein. Und wenn das dann eingereicht ist, dann gibt es ja nochmal die Phase, dass das nochmal zurückkommt auch oder auch eine Bewertung gibt. Und dann der darum geht, dass es dann nochmal eine Verteidigung gibt. Also das fand ich auch ganz schwer, mich dafür nochmal zu motivieren. Also man hat dann das Thema auch schon ganz schön lange, und dann hast du dieses Dokument auch wirklich vollumfänglich immer wieder gesehen. Also da muss ich sagen, da finde ich, am Ende ist es nochmal schwer, weil ich hatte das Gefühl, es kommt immer zurück, dass es irgendwie nicht aufhört. Aber es hört dann irgendwann auf, und dann gab es die Verteidigung und den Moment, dann diese Arbeit zu verteidigen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Verb oder dieser Substantiv, ja, Verteidigung, da so das Passende ist, ne? Genauso wie auch Dr. Vater, Dr. Mutter. Es hat sich ja zum Glück auch verändert mit den Betreuungspersonen, aber ich glaube, da schwingt immer viel mit. Was halt dann schön war, was ich wirklich ganz, ganz schön erinnere, ist danach das Rauskommen aus der Verteidigung, und da standen dann die engsten Freundinnen und Familie, und diesen Moment dessen, dass das jetzt wirklich alles passiert ist, das war wirklich ganz, ganz schön. Dann war es aber auch nochmal so, dass danach bei mir zumindest auch nochmal so ein kleines Loch kam von, ah, was ist jetzt eigentlich mein Ziel, wenn ich die Promotion zu Ende habe? Also das war ja die ganze Zeit das Ziel, das eine. Das fühlt sich auch erstmal komisch an.
Ja, das glaube ich. Echt vielen, vielen Dank für die Ehrlichkeit auch. Richtig wertvoll, das so zu hören und auch diese Auseinandersetzung damit und gleichzeitig auch da wieder diese Momente, wo man dann weiß, okay, jetzt habe ich das geschafft und jetzt geht's auch trotzdem irgendwie weiter, und da kommt auch was und da kommt nicht nichts und man steht nicht plötzlich irgendwie vor der Tür und die ist zu, sondern ganz viele Möglichkeiten, die man irgendwie eingehen kann. Da würde ich einmal noch mal kurz fragen wollen, welche Skills hast du in der Zeit so besonders entwickelt? Was musstest du vielleicht neu lernen und was war verglichen mit anderen Studien auch einfach anders oder hat sich mit der Zeit entwickelt?
Also auf jeden Fall Selbstdisziplin, würde ich sagen. Also ich finde schon noch eine andere Form von sich selbst zu disziplinieren, egal ob es gerade vielleicht auch nicht so weitergeht oder immer wieder, ne? Also dann auch zu realisieren, okay, ich mache eine Pause, aber ich gucke wieder rauf und ich bin bereit, dieses Dokument wieder zu öffnen. Tatsächlich auch die Bereitschaft, sich sehr tief in Texte zu graben, und Bereitschaft, wirklich immer wieder zu gucken, habe ich es wirklich tiefgreifend verstanden? Und dann aber auch, und das war für mich so der nächste Schritt, der in der Promotion sehr viel stärker kam als im Studium, zu schauen, was mache ich daraus? Und wie kann ich auch was Neues daraus konstruieren? Weil darum geht es ja letztendlich, neben dem vielleicht eigenen Werdegang oder was die Promotion für einen selbst bedeutet, ist es ja eben auch ein ganz kleiner Beitrag, ein Kieselstein in der Riesenforschungslandschaft zu einem neuen Thema, eine neue Erkenntnis. Und da zu verstehen, dass es wirklich auch darum geht, Eigenes zu konstruieren, Theorien miteinander zu verbinden, da auch mutig zu sein. Ich glaube, das habe ich nochmal ganz stark in der Promotion gelernt und auch für mich immer mehr vielleicht auch meine wissenschaftliche Stimme gefunden. Also was mir dann auch wichtiger wurde, wie ich was einbringe, zum Beispiel, dass ich dann entschieden habe, dass bei den Kapiteln Zitate sind, auch von denjenigen, die ich für meine Diss interviewt habe, oder auch, dass ich Lesende zu Beginn und am Ende nochmal anders anspreche, dass sie gut reinkommen in die Promotion. Also solche Kleinigkeiten vielleicht, aber die merke ich so bis heute bei mir, dass mir das ganz wichtig ist. Ansonsten muss ich sagen, ich habe auf Englisch promoviert und war ja in der Feldforschung in Westafrika, das heißt französischsprachig unterwegs. Da habe ich extrem viel nochmal gelernt, zum Beispiel Hartnäckigkeit, würde ich sagen. Also wirklich, dass dann auch immer wieder fragen, ob Zeit für ein Interview ist und höflich bleiben, aber trotzdem auch so am Ball bleiben. Und mich in verschiedenen kulturellen Kontexten nochmal anders zu bewegen in dieser Rolle der Forschenden, das war für mich ganz neu. Und da würde ich sagen, habe ich ganz viel gelernt. Auch das zu verstehen, was kann die Rolle von außen sein und gleichzeitig nicht zu sehr von außen im Sinne von so einer eurozentristischen Sicht, also da diese Balance zu finden. Also ob ich das jetzt gelernt habe und das jetzt super läuft, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, es kam nochmal ganz anders so. Das habe ich irgendwie nochmal anders für mich begriffen.
Ja, schön, also so eine Art der neuen Auseinandersetzung vielleicht auch mit unterschiedlichen Dingen. Und im Grunde hat das am Ende ja immer wieder was damit zu tun, dass man einfach neue Dinge lernt, die einem begegnen und mit denen man sich auseinandersetzt. Als letzte Frage in dem Bereich, wo begleitet dich deine Promotion noch heute?
Ich würde sagen, in den letzten Jahren erstmal gar nicht mehr so stark. Inhaltlich schon, weil ich immer noch zur sozialen Bewegung und Protesten arbeite. Also insofern theoretisch von dem, womit ich mich beschäftigt habe, schon. Jetzt ganz brandaktuell tatsächlich wieder mehr, weil ich habe promoviert zu der Frage, wie soziale Bewegungen Sicherheitsanker sein können für Demokratien, die ausgehöhlt werden. Und es ging da unter anderem um die Presidential Term Limits, also PräsidentInnen, die versuchen, länger als ihre Amtszeit zu regieren.
Könnte nochmal spannend.
Könnte nochmal für andere Länder auch relevant sein, als es vorher für Länder relevant ist. Und auch generell das ganze Thema der Dedemokratisierung, also wie es quasi in bereits etablierteren Demokratien oder zu in Momenten, wo demokratische Institutionen schon etablierter sind, wie es dann zu Aushöhlungen kommen kann. Und da ist so Amtszeitsbeschränkungen ein Beispiel. Also insofern beschäftigt sie mich gerade ganz aktuell nochmal neu und ich frage mich, ob ich damit nochmal was anderes machen möchte und habe da noch keine Antwort drauf.
Ja, aber spannend. Richtig schön auch zu merken, dass das ein Thema ist, was einen weiterhin begleitet und was sich auch mit der Zeit nochmal verändern kann, je nachdem, was sich in der Welt gerade so verändert und an welchem Punkt man selber steht. Ja, vielen Dank auch dafür die ganzen Einblicke. Ich fand, das hat diese ganze Thematik Promotion auch sehr, sehr spannend nochmal zusammengefasst und besonders eben auch für Menschen, die sich am Anfang vielleicht gar nichts drunter vorstellen können, da ein bisschen mehr Licht in die Dunkelheit gebracht. Das finde ich sehr schön. Ich würde gern jetzt ein paar letzte zusammenfassende Fragen stellen. Vielleicht auch so ein bisschen Richtung Zukunft. Gibt's da was, was du dir wünschst für die Zukunft, für dich persönlich vielleicht, für deine berufliche Zukunft, was auch immer. Also wir haben oftmals diese Bucketlist-Frage, die Löffelliste auf Deutsch. Gibt es etwas, wo du denkst, wenn das passieren würde in ein paar Jahren, das wäre schon echt richtig cool?
Ja, vielleicht einmal generell, dass ich noch klarer und intuitiver nach meiner inneren Haltung und Stimme entscheide. Das würde ich sagen, bin ich schon auf dem Weg, aber das wünsche ich mir weiterhin, dass ich da immer den Mut zu habe und auch bereit bin, gut hinzuhören, gut in mich zu hören, egal wie rauschend das im Außen ist. Und tatsächlich habe ich schon länger auf meiner beruflichen Bucketlist, dass ich sehr gerne nochmal in kreativerer Form schreiben würde, die zugänglicher ist und trotzdem auch Wissenschaftliches vermittelt. Und da bin ich so am immer wieder drüber nachdenken und grübeln und erste Konzepte entwerfen. Und das würde ich mir, glaube ich, für mich zumindest aktuell wünschen. Genau, und vielleicht noch ganz konkret auch ab und zu mit dem Blick so interkulturell. Ich habe das sehr genossen in der Promotionszeit, auch den Austausch international. Das vielleicht auch nochmal als kleine Neugierde für die Promotion, kleine Werbung. Weil das fand ich wirklich was ganz Besonderes. Das erkenne ich so im Nachhinein, wie viel der Austausch war, wie international es war. Dank Leuphana Unterstützung, auch welche Reisen möglich waren. Und das wünsche ich mir für mich, dass ich das wieder mehr finde, dass ich das auch jetzt in meinem privaten, aber auch beruflichen Alltag wieder mehr habe. Weil das finde ich eine ganz große Bereicherung.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist richtig schön. Und ja, ich finde, wenn man länger mal nicht unterwegs war, egal in welchem Kontext, dann spürt man immer, wenn man sich wieder auf Reisen begibt und in den Austausch mit anderen Menschen, dass das eigentlich das Wertvollste ist, was man irgendwie mitnehmen kann und erleben kann und wovon man selber auch immer auf so viele Arten und Weisen profitieren kann. Das ist richtig schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich drücke mal alle Daumen.
Danke.
Und das ist jetzt deine Chance, unseren ZuhörerInnen da draußen, die jetzt so fleißig bis zum Ende mitgehört haben, nochmal etwas mit auf den Weg geben zu können. Gibt es da etwas?
Vielleicht den Zukunftsmut, würde ich sagen. Also den Mut für die eigene Zukunft. Und die darf sich auch ganz anders am Ende vielleicht anfühlen und auch ganz anders sein als das, was wir uns manchmal so überlegen, wenn wir darüber nachdenken, wer wir mal werden wollen oder wo wir mal leben wollen oder wie wir mal leben wollen. Ich glaube, das ist etwas, das wünsche ich mir immer wieder und das hätte ich mir auch früher schon viel mehr gewünscht und sich das auch zu erlauben, zu gucken, welche Bedingungen stimmen auch für mich. Vielleicht auch beim Thema Promotion nicht nur zu überlegen, oder auch Studium, möchte ich studieren, ja, nein, oder promovieren, sondern auch in welcher Form, was tut mir da gut, was ist mein Weg und dann den Mut zu haben, den auch ganz eigen individuell zu gehen und auch immer wieder anzupassen. Also ich habe, wie gesagt, oft Jobs gewechselt und ich kann nur sagen, das ist auch möglich und das wird mir heute gar nicht so negativ angekreidet, ganz im Gegenteil, sondern als ganz viel Erfahrung gewertet.
Wunderschön. Das macht doch Mut. Das macht doch auch ein bisschen Hoffnung. Das ist wunderschön. Nina, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke und das Gespräch und auch ja die persönliche Facette darin. Ich fand es sehr, sehr schön, mich mit dir austauschen zu können und finde, da konnte man sehr, sehr viel rausziehen. Ja, danke an dich.
Schön, ja, gerne und toll, dass ihr den Podcast macht. Sowas hätte ich damals auch ganz toll gefunden.
Ja, finden wir auch. Deshalb machen wir es auch gerne noch weiter für euch. Vielen Dank, Nina, für das tolle Gespräch und alles Gute für deine weitere Zukunft. Das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es gute Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr möchtet mehr über ein Promotionsstudium an der Leuphana erfahren? Dann empfehle ich euch Episode 94 unseres Podcasts. In dieser hat Daniel nämlich mit Laura Wohlmuth gesprochen, die neben ihrer Promotion in der Fakultät Bildung als freie Redakteurin für unterschiedliche Medienhäuser arbeitet. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige GästInnen habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Genauso wie wir schon der nächsten Episode entgegenfiebern, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.